Hab eine schwierige Frage für euch mitgebracht. Das sollten wir erstmal alles anmachen. Wie geht es euch? Wie geht es dir? Bist du glücklich? Bist du traurig? Hast du Angst? Bist du vielleicht deprimiert? Bist du voller Freude? Oder geht es dir wie mir? Bist du einfach nur müde? Oftmals habe ich so das Gefühl, und das verstärkt noch in Peru, als Christ muss man immer glücklich sein. Es geht ja um die Freude im Herrn, und die Freude im Herrn, die wäret immer da, immer glücklich sein. Ist das wirklich so? Sind wir immer glücklich als Christen? Die Erwartung ist wahrscheinlich hier in der Gemeinde auch da ab und zu, zumindest dieses, man muss glücklich sein. Meines Erachtens nach geben uns die Psalmen da eine Hilfe, weil in den Psalmen die Dichter keine Emotionen zurückhalten. Sie schreiben über alle Emotionen, über alle Gefühle, die sie haben und lassen uns daran teilnehmen. Sie helfen uns dabei, ehrlich zu sein. Ehrlich zu sein mit uns und auch ehrlich zu sein mit Gott. Martin Luther wurde einmal gefragt, welche denn die besten der Psalmen seien oder die wichtigsten der Psalmen. Darauf sagte er, die paulinischen Psalmen. Wie wir alle wissen, war Martin nicht ganz so gebildet in der Theologie und in den Bibelwissenschaften. Nein, natürlich wusste er, dass Paulus selbst die Psalmen nicht geschrieben hat. Und also fragte ihn sein Student trotzdem, was meinst du damit? Und er sagt, in der Tat kommen, und jetzt spricht er sogar über unseren Psalm von heute, im Psalm 130 die Verdammlichkeit des natürlichen Menschen, die Freiheit der Gnade und das geistliche Wesen der Erlösung zur Wahrheit paulinischem Ausdruck. Laut Martin Luther drückt Psalm 130 die Theologie des Paulus aus. Meines Erachtens nach wäre es besser zu sagen, Paulus drückt die Theologie der Psalmen aus. Der Psalm 130 ist eine Art Kurzfassung des Evangeliums. Ich werde jetzt den Text lesen, Psalm 130, die ersten zwei Verse auf Spanisch. Werde dann aber nochmal alles auf Deutsch wiederholen. Ich bitte euch dazu aufzustehen. Wenn ich den Text gelesen habe, werde ich sagen, dies ist das Wort Gottes, worauf ihr antworten dürft. Gepriesen sei der Herr. Psalm 130. A ti, Señor, elevo mi clamor desde de las profundidades del abismo. Escucha, Señor, mi voz. Estén atentos tus oídos a mi voz suplicante. Psalm 130, ein Wallfahrtslied. Aus der Tiefe schreie ich zu dir, Herr. Herr, höre meine Stimme. Schenk meinem lauten Flehen ein offenes Ohr. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann da noch von dir bestehen, o Herr? Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Ich hoffe auf den Herrn, ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Auch du, Israel, hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von all seinen Sünden. Dies ist das Wort Gottes. Himmlischer Vater, öffne du unsere Herzen und unseren Verstand, sodass wir dich hören und dich mehr lieben. Amen. Ihr dürft euch setzen. Die Struktur des Psalms ist eine relativ einfache. Alle zwei Verse gibt es sozusagen eine neue oder eine andere Idee. Das heißt, in den Versen 1 und 2 wird über die Verzweiflung des Psalmisten berichtet. In Versen 3 und 4 haben wir den Grund dieser Verzweiflung und einen Lösungsansatz. In den Versen 5 und 6 haben wir die Hoffnung des Psalmisten selber, die Hoffnung des Einzelnen. die dann in die Hoffnung für alle übergeht. In den ersten Versen spüren wir richtig die Verzweiflung des Psalmisten. Er schreibt hier aus der Tiefe, wie einer, der ins tiefe Meer hineingestürzt ist. Aus der Tiefe her rufe ich zu dir. Der Psalmist drückt hier keine oberflächlichen Gefühle aus. In den USA, wie auch in Peru, ist eine gängige Sache, jemanden zu begrüßen mit in den USA, how are you doing? Oder in Peru, como estás? ¿Qué tal? Und was ist diese, also wie geht es dir? Was ist die Antwort darauf? Gut. Ja? Relativ oberflächlich. Oder wenn die Kinder aus der Schule heimkommen, 5 bis 8 Stunden in der Schule gewesen, und wie war die Schule? Meistens kommt die Antwort, gut. Ja. Mehr aber auch nicht. Und was habt ihr gemacht? Oh, so. Relativ erstmal auf einer oberflächlichen Art. Aber der Psalmist ist hier nicht auf einer oberflächlichen Art. Er ist in der Tiefe. Er ist an einem sehr dunklen Ort. Und jeder von uns, der das ein bisschen kennt, vielleicht Depressionen hat oder mit dem deprimierenden Gedanken zu tun hat, der weiß, dass das kein angenehmer Ort ist, dort zu sein. Ich weiß noch, es gab in meinem Leben eine Phase, wo ich wortwörtlich nicht einmal die Bibel öffnen konnte. Ich konnte die Bibel einfach nicht öffnen mit meinen Händen. Konnte sie also auch nicht lesen. Das war ein dunkler Ort. Und ich denke, manche von euch kennen diese Orte. Was ist aber der Grund dieser Verzweiflung von diesem Psalmisten? In den Versen 3 und 4 spricht er gleich das Problem an. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann da noch vor dir bestehen? Das ist eine rhetorische Frage. Wer kann da noch von dir bestehen? Er spricht das Problem an. Sünde. Sünde ist das Problem. Was aber ist Sünde? Und ich habe ja gehört, ihr seid jetzt Experten in Sünde. Ihr habt ja in den letzten Wochen oder vielleicht sogar Monaten euch mit dem Thema beschäftigt. Von daher werde ich da gar nicht allzu tief drauf eingehen. Vielleicht noch ein, zwei Sachen hinzufügen. Ich habe mir nicht alle Predigten angehört von euch, aber ein paar habe ich angehört. Jakobus schreibt einmal, wer also weiß, was richtig ist und tut es nicht, für den ist es Sünde. Sünde ist also nicht nur das, etwas zu tun, was wir nicht tun sollten. Sünde ist noch viel mehr. Sünde ist, das nicht zu tun, was wir eigentlich tun sollten. Sünde hat etwas mit unserem Nichtlieben zu tun. Der Kirchenvater Augustinus spricht von der Ordnung der Liebe. Spricht davon, dass wir oft das lieben oder mehr lieben, was weniger oder gar nicht geliebt werden sollte. Und nicht das lieben, was wir eigentlich lieben sollten. Nämlich, so wie Jesus es zusammenfasst, Gott und unseren Mitmenschen wie uns selbst. Aber zurück zum Psalm. Der Psalmist weiß sehr wohl, dass keiner vor Gott bestehen könnte, wenn Gott die Sünden der Menschen anrechnete. Deshalb stützt sich der Psalmist auch nicht auf seine eigenen guten Taten, auf seine eigene Persönlichkeit, auf seinen eigenen Charakter, auf das, was er kann, sondern einzig auf allein auf die Güte Gottes, auf seine Barmherzigkeit. Doch bei dir, Herr, gibt es Vergebung. Gott soll mit Ehrfurcht begegnet werden, da er der alleinige Richter ist. Er ist aber der Richter, der seinen einzigen Sohn für uns hingegeben hat, damit du und ich wahres Leben haben. Durch das Leben, den Kreuzestod von Jesus für unsere Sünden und seine Auferstehung können wir wahres Leben haben. Denn, und jetzt müsste die Jugend einsteigen, aber es ist schon so viele Jahre her, ich glaube, das wird nicht mehr klappen. Was ist das Evangelium? Wer weiß es noch? Oh, sehr gut. Das war aber nicht nur eine Jugendliche anscheinend. Das Leben, Tod und die Auferstehung von Jesus Christus. Das ist die gute Nachricht. Das ist Evangelium für uns heute. Und bei den Peruanern wird jetzt ein Amen kommen, aber gut, wir sind hier in Deutschland. Nur in Jesus Christus gibt es die Vergebung unserer Sünden. In keinem anderen finden wir Heil. Und durch Jesus leben wir tatsächlich in Freiheit. Jesus befreit uns von der Strafe und von der Macht der Sünde, jedoch nicht von ihrer Präsenz, nicht von ihrer Gegenwart. Und wir alle wissen nur zu gut, wenn wir in unser eigenes Leben schauen, in die Gemeinde, in die Arbeit, in unsere Gesellschaft, dass Sünde sehr wohl noch dort ist. Trotzdem gibt es Hoffnung. In den Versen 5 und 6. Ich hoffe auf den Herrn, ja aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn, mehr als die Wächter nach dem Morgen sich sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Warum gibt es Hoffnung? Er nennt uns hier zwei Aspekte, zwei Dinge, auf die er sich stützt. Und die sind eng miteinander verbunden. Einmal ist es Gottes Wort selber, was Gott ihm versprochen hat, was Gott ihm zugesagt hat, die Zusagen Gottes. Und es ist Gott selber, auf den er sich stützt. Und wer ist dieser Gott? Moses hatte auch mal diese Frage, wer soll ich sagen, wer du seist? Und Gott gibt da verschiedene Antworten drauf. Ich gebe euch mal zwei Auszüge hier aus Exodus, aus 2. Mose. Ich will meine Güte an dir vorüberziehen lassen und will dir meinen Namen, der Herr, vor dir ausrufen. Ich schenke meine Gnade und mein Erbarmen, wem ich will. Ich bin der Herr, der barmherzige und gnädige Gott. Meine Geduld, meine Liebe und Treue sind groß. Diese Gnade erweise ich Tausenden, indem ich ihre Schuld, Unrecht und Sünde vergebe. Das ist der Gott der Bibel, der Gott Israels und der Vater Jesu Christi. Der Psalmist ermutigt uns, auf den Herrn zu warten, auf ihn zu hoffen. Der Psalmist sucht nicht nur Vergebung der Sünden, er sucht den Herrn selbst. Die Frage an uns ist, was suchen wir? Was suchst du heute an diesem Morgen? Suchst du einfach nur Befreiung von deiner Sünde, Schuldvergebung, vielleicht Befreiung eines schlechten Gewissens? Oder suchen wir mehr? Was ist unsere Hoffnung? Zum Himmel zu gehen? Was auch immer das heißen mag? Oder mit dem Herrn der ganzen Schöpfung, dem König des Universums, dem, der alles geschaffen hat, eine tiefe, innige Beziehung zu haben und sagen zu können, Abba, Vater, und mit ihm im Hier und Jetzt zu leben. Was ist deine Hoffnung? Die Hoffnung, jetzt brauche ich meine Assistentin wieder hier. Vielen Dank. Die Hoffnung, die Gott uns schenkt, die Gnade, die kann der Psalmist nicht für sich halten. Die Gnade, die Gott in ihn schenkt. Ja, ich bin nicht ganz so groß. Die Gnade, die Gott in ihn schenkt, ist mehr als ausreichend, dass sie nicht nur auf ihn fließt, sondern auf die, die auf dem Psalmisten drumherum sind. Danke dir. Gott schenkt uns überreich an Gnade, sodass in Aheilgen, in Eberstadt, jetzt habe ich die ganzen Orte vergessen, in Darmstadt allgemein, in Deutschland, in Hessen, in Peru, in den USA, im Irak, in Afghanistan, wo auch immer, Gott schenkt uns so viel Gnade, dass sie überfließen kann, wenn wir sie mit anderen teilen. Und genau das macht er. Auch du, Israel, hoffe auf den Herrn. Warum sollen wir auf diesen Herrn hoffen? Denn der Herr ist voll Gnade und immer wieder bereit, uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen von all unseren Sünden, nicht nur ein paar wenigen. Wir kommen zum Schluss. Es liegt in der Natur der Schuld, in die Vergangenheit zurückzuschauen und sie zu bereuen. Es liegt in der Natur der Schuld, in die Vergangenheit zurückzuschauen und sie zu bereuen. Wenn wir aber Vergebung und die Gnade Gottes erlebt haben, können wir hoffnungsvoll in die Zukunft schauen. Als Christen schauen wir in die Vergangenheit, und das ist gut. Kirchengeschichte, gut. In die Bibel zurückschauen, gut. Wir schauen zum Kreuz. Sehr gut. Und wir schauen in die Zukunft, um mit Paulus zu sagen, wir warten voll Sehnsucht auf die Erfüllung der Hoffnung, die unser höchstes Glück bedeutet. Das Erscheinen unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus in seiner ganzen Herrlichkeit. Wir schauen also in die Vergangenheit und wir schauen in die Zukunft, um in der Gegenwart, im Hier und Jetzt, ein Segen für die zu sein, mit denen wir in Berührung kommen. Mag es an der Uni sein, auf der Arbeit, in der Schule, im Altersheim, auf der Straße, im Aldi, in der Straßenbahn, wo auch immer. Wir sind ein Segen für alle anderen. Unser Gott ist ein Gott der Vergebung, der liebenden Treue und der Erlösung. Deshalb können wir ehrlich sein mit uns selbst und auch mit unserem Schöpfer. Amen.